Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich wünsche mir was von meiner Gemeinde heute Morgen. Viel Geduld mit mir. Kennt ihr das, wo einer seiner Liebsten einen Liebesbrief geschrieben hat und hat am Anfang geschrieben: Es tut mir leid, mein Schatz, dieser Brief wird sehr lang, für einen kurzen hatte ich keine Zeit. Ich hatte letzte Woche wenig Zeit, normal kürze ich sehr viel, diesmal nicht. Und ich bitte euch, weil ich nicht hinter eure Masken gucken kann, die ihr aufhalten müsst, ob ihr gähnt, müde werdet, haltet Energie. Das wäre mein Wunsch für heute. Ein wichtiges Thema. Und ich wünsche mir, dass wir da gemeinsam sehr präsent sind. Jesus, ich bitte dich so, dass du selber kommst. Dein Wort konfrontiert uns mit Dingen, die wir nie verstehen werden. Es sei denn, du erklärst es uns selber. Ich bin da völlig hilflos, aber dein Heiliger Geist ist hier und du wirst Dinge erklären, die in deinem Reich Wirklichkeit sind. Und so danken wir dir für das Johannesevangelium, dass du inspiriert hast, wo du Johannes mit hineingenommen hast, dass er die Worte so aufschreibt, dass sie von dir sind. Von daher können wir uns daran halten und bitten dich, dass du uns unser Herz, unseren Verstand öffnest, deine Worte wahrzunehmen. Rede du zu uns. Amen. Ich fange mal so an. Nicht überall auf der Welt, aber zumindest hier leben wir in einer Welt voller Möglichkeiten. Und wir stellen uns eher die Frage, für welche dieser Möglichkeiten soll ich mich denn entscheiden? Also es ist ja wirklich wie im Supermarkt. Es ist wie volle Regale und in jedem Regal steht was drin. Und ich suche mir aus, was ich davon will. Also ich rede jetzt nicht einfach davon, dass wir alles bekommen können, was wir wollen. Aber wir haben so viele Möglichkeiten, was im Regal da steht. Ich denke jetzt nicht nur an Honig, Kaffee, Nutella. Ich meine auch so den Supermarkt der großen Möglichkeiten, den wir alle haben. Ich will diesen beruflichen Weg gehen. Ich will dieses Auto mal fahren. Ich will eine Familie. Die Qual haben wir hier auf jeden Fall bei unserer Wahl. Viele Möglichkeiten. Jetzt gibt es in diesem weltweiten Supermarkt auch sozusagen ein Regal der Religionen. Christentum, Islam, Judentum. Ja, was soll man denn da nehmen? Was soll man denn da glauben? Und dann gibt es noch viel mehr in dem Regal. Es gibt Hinduismus. Und wenn es nicht gefällt, dann haben wir auch das, was im Westen jetzt sehr beliebt ist, den Buddhismus im Angebot. Und da gibt es noch ganz andere Religionen im Regal, aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturen, Glaube einiger Naturvölker. Kreuz und quer, alles im Regal. Oder im Trend, ich sage, der Glaube an Esoterik, so das ist ganz groß. Schau in dich, was in dir ist, entdecke die Wirklichkeit in dir und so weiter. Und jetzt haben wir noch gar nicht die ganzen Philosophien dabei und Ideologien. Wir könnten den Atheismus dazu nehmen, ist ja auch ein Glaube. Und am Ende wäre auch die Möglichkeit, einen Cocktail zu mixen aus verschiedenen Religionen und Kulten. Also Yoga, Reiki, alles zusammen. Ey, was haben wir für Möglichkeiten? Und bei allem sieht es so aus, als ob wir selbst entscheiden, was wir glauben wollen. Wir stehen da und wir entscheiden, was nehme ich denn jetzt davon? Was für eine Vielfalt. Und wir lieben das ja. Ich kann wählen, ich kann entscheiden, wie und was ich glaube. Und dann sagt man halt so schnell dahin, ja, glaub doch, was du willst. Glaub doch, was du willst. Also wir treffen uns beim kleinsten Nenner des Einigseins. Soll doch jeder glauben, was er will. Ist doch alles zu haben. Misch dich nicht in mein Leben. Du gehst durch den Laden, informierst dich und wählst dann deinen Glauben aus. Und bei allem haben wir den Eindruck, ich entscheide mich für das, was ich glauben will. Ich suche mir aus, was mir passt. Und dem modernen Menschen kommt das so entgegen. Ich kaufe, ich suche aus, ich wähle, ich. Ich entscheide, was ich glauben will. Und der Gott, den man dann wählt, freut sich am Ende ganz dolle. So sieht's aus. Das mag bei Religionen in dieser Welt funktionieren, dass man sich seinen Glauben aussucht. Bei Religionen, die der Faktenverdreher, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Satan, Faktenverdreher, Diabolos, kreiert hat. Aber die Bibel redet eine komplett andere Sprache. Das könnt ihr vergessen, wenn wir die Schrift lesen. Wenn wir mit dieser Frage des zum Glauben kommen, die Bibel studieren, ihr könnt mir glauben, wir kommen an eine Grenze. Ich bin letzte Woche an eine Grenze mal wieder gekommen. Und warum nicht ihr auch? Deswegen sind wir heute hier. Eine Grenze, mit der wir hadern und die uns die Schrift aber zumutet. Wir meinen, der Gott der Bibel macht ein Angebot, legt es auch ins Regal und wartet und bittet und hofft, dass Menschen doch bitte auch Ja sagen zu seinem Angebot. Als wäre er in Konkurrenz mit all den anderen Religionen. Und oft fördern wir auch das in der Art, wie wir Menschen als Christen einladen, dem Gott der Bibel zu glauben. Da hört man in christlichen Kreisen, dass der Weg, wie man zum Glauben kommt, der ist. Man predigt, man redet zu Menschen, lädt sie ein, nach vorne zu kommen, man stellt drei Fragen, fragt sie, ob sie ein Gebet nachsprechen wollen und ob sie Jesus in ihr Herz einladen wollen. Bumm, und dann bist du Christ. Leute, so läuft das nicht. Jesus hat das nie so praktiziert. Auf diese Weise produzieren wir höchstens eine falsche Sicherheit und dann meinen Menschen, sie seien Christen. Ich habe eine Karte ausgefüllt. Ich habe ja meine Hand gehoben. Ich war ja mal irgendwo vorne. Ich habe einen Taufschein. Das ist gefährlich. Wir produzieren Namenschristen, die in einer falschen Sicherheit leben. Ich habe noch eine Karte unterschrieben. Leute, wenn wir so mit Menschen über den Selfmade-Glauben reden, dann täuschen wir Menschen. Weil wir die wirkliche Situation vor Gott auf die leichte Schulter nehmen. Und das dürfen wir eigentlich nicht. So wie es die geistlichen Leiter in den Tagen Jeremias hielten. Wisst ihr, was Jeremia da sagt? Oder was in Jeremia 6, Vers 14 steht? Und sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leichthin, indem sie sprechen, Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Also wir sollten nicht meinen, dass unser Gott passiv da sitzt und abwartet, dass Menschen ihn sozusagen aus dem Regal nehmen und dann an ihn glauben. Das ist nicht der christliche Glaube. Wir würden bis heute nur an das glauben, was wir wollen. Aber die Bibel sagt, dass Gott regiert. Er tut, was er will. Was ist also die Perspektive in der Schrift? Wo beginnt unser Glaube? Bei dir? Bei deiner Entscheidung, was du aus dem Regal nimmst? Bei Gott beginnt Glaube. War so interessant, war ermutigt, mit euch diesen Gedanken zu denken, weil heute im Lehrtext steht, in Losung, Lehrtext steht Epheser 1, Vers 5, er hat uns, und hier spricht Paulus zur Gemeinde Gottes, er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Merkt ihr, was in der Schrift steht, wie sie das Ganze umdreht? Aber das müssen wir belegen. Und wir werden das tatsächlich heute angedeutet sehen in unserem Text in Johannes 12. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt schon mal aufschlagen. Johannes 12, ab Vers 37. Und ihr werdet das merken, ich bin sehr froh, dass nun Johannes, der das Evangelium schreibt, uns eine Erklärung gibt für das, was wir im letzten Kapitel, aber auch in den letzten Kapiteln in seinem Evangelium im Blick auf das Thema Glauben und das öffentliche Wirken des Messias gelesen haben. Johannes selbst erklärt jetzt das. Nicht ich. Ich hänge mich nur dran. Ist für mich einfach. Ich muss nicht das interpretieren, was Jesus gesagt hat. Johannes war näher dran. Er war zeitlich sowieso näher dran. Er kannte Jesus persönlich. Und er hinterlässt uns ein Dokument von dem, wie er die Situation damals wirklich gesehen hat, im Blick auf Glauben und Unglauben. Und unter der Leitung des Heiligen Geistes können wir das heute nachlesen, was Johannes damals gesehen hat. Also ich muss nur seine Erklärung zu dem letzten Kapitel und dem vorangegangenen Gespräch nehmen und euch vorlesen. Hören wir, was er sagt, ab Vers 37. Das ist jetzt Johannes, der schreibt. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Das Erste, was Johannes hier nochmal hervorhebt: Zeichen führen uns nicht zum Glauben. Es sind nicht die Zeichen. Entscheidend bei dem, was wir tun, ist oft das Ergebnis, richtig? Also wir gucken sehr, sind sehr ergebnisorientiert. Viele arbeiten hart, sie wuseln, machen. Aber was oft herauskommt, ist frustrierend. Hier haben wir jetzt im Johannesevangelium eine ganz wichtige Stelle. Der dreijährige Dienst von Jesus ist kurz vorm Ende. Und dieser Dienst ist geprägt von was? Von vielen Erfolgen? Er ist vielmehr geprägt von Auseinandersetzungen, von Missverständnissen, von Fehlinterpretationen, von Diskussionen, von Enttäuschungen, von Anfeindungen, von Drohungen. Davon ist der Dienst von Jesus geprägt gewesen. Wir haben jetzt 12 Kapitel gelesen. Und Johannes 12 beschreibt das Ende dieser öffentlichen Tätigkeit. Jesus hat 3 Jahre lang gearbeitet. Was haben diese 3 Jahre denn gebracht? Vordergründig waren viele begeistert von dem, was sie sahen. Hey, der hat Wasser in Wein gemacht. Verwandelt. Er hat einen Gelähmten, der 38 Jahre lang gelähmt war, geheilt. Ein Blinder konnte sehen. Zuletzt haben wir gelesen, ein Toter wurde auferweckt. Ja, das lässt die Leute schon nicht kalt. Und dann dieser große Einzug in Jerusalem. Also Euphorie hat dieser 3-jährige Dienst von Jesus auf jeden Fall bei einigen ausgelöst. Das konnten wir mitbekommen. Und so gesehen war die Öffentlichkeitsarbeit wertvoll, hat was gebracht. Sogar die geistliche Führung hat in Johannes 12, Vers 19 gesagt, alle Welt läuft ihm nach. Heißt das, dass alle Welt ihm geglaubt hat? Erfolgreicher Dienst also von Jesus nach 3 Jahren? Was heißt erfolgreich? Dass einer die Massen mobilisiert? Das taten jahrhundertelang auch viele andere Politiker, Führer, Friedensaktivisten, sozial Engagierte. Sind euphorisierte Menschen oder Massen immer der Beweis, dass etwas wahr und richtig und glaubwürdig ist? Hat die Mehrheit immer recht? Dass viele beeindruckt sind, dass viele sympathisieren, ist das schon Erfolg? Formal sind die meisten in Deutschland ja immer noch, zumindest in christlichen Kirchen, evangelisch, katholisch, also die Masse noch. Noch sind wir irgendwie doch ein bisschen christlich geprägt. Heißt das irgendwas? Ist es der Beweis, dass Quantität belegt, dass daraus Leben erwächst? Was auch alle verstanden haben, was es wirklich geht? Ich meine, lege ich euch jetzt die Antwort zu sehr in den Mund? Was ist denn eure Antwort? Ja oder nein? Nein. Steht auch mal im Skript drin, wenn ihr was anderes gesagt hättet. Nein, natürlich nicht. Das Quantitative allein ist überhaupt kein Maßstab. Das Ergebnis der 3 Jahre Wirksamkeit von Jesus wird hier beschrieben. Und ehrlich gesagt, es ist niederschmetternd. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Also Wunder gehören ja nicht zu unserer alltäglichen Erfahrung, deswegen sind sie ja Wunder. Und obwohl Jesus viele außergewöhnliche Taten tat, ist das Ergebnis kein kollektiver Glaube. Durch das ganze Evangelium hindurch haben wir das gelernt. Zeichen bewirken keinen Glauben. Die Irritation beschreibt dieses eine Wort. Obwohl. Obwohl. Als würde die Schrift immer und immer wieder betonen, wie verloren wir sind. Obwohl. Nein, wir würden nicht wollen, dass dieser Gott über uns entscheidet. Obwohl. Obwohl Jesus da war, obwohl er Zeichen tat, glaubten sie nicht. Wisst ihr, mit welchen Augen ich die Bibel im Moment immer mehr lese? Ich entdecke in der Bibel immer mehr, dass sie scheinbar keine Erwartung äußert, dass Menschen Gott glauben würden, egal was er tut und was er sagt. Den Eindruck habe ich. Selbst Zeichen und Wunder bewirken das nicht. Und was deckt die Schrift dadurch auf? Sie deckt das natürliche, menschliche Herz auf. Niemand kommt zu Gott einfach, weil er sich mal dafür entscheidet oder weil er ein Wunder sieht. Also der Bericht von Johannes macht deutlich, man kommt nicht durch Wunder und Zeichen zum Glauben, noch durch viele Worte. Jesus hat viel geredet, viel diskutiert. Die Massen sind nicht zum Glauben gekommen. Im Gegenteil, viele sind weggelaufen. Johannes 6, könnt ihr euch erinnern? Der Unglaube will immer zuerst mal Beweise. Später am Kreuz, ja, wenn du vom Kreuz steigst, dann glauben wir. Wenn dann, wenn dann. Wenn der und dies und das wäre, dann würden wir. Ja, und dann kommt das Nächste. Leute, und wenn wir auch so predigen könnten wie Jesus, dann kämen auch nicht die Massen zum Glauben. Es nimmt mir viel Druck. Ich bin nicht für Quantität verantwortlich, gar nicht. Johannes beschreibt hier ein niederschmetterndes Ergebnis von 3 Jahren öffentlichen Dienst von Jesus. Und ich bin sehr froh, dass Johannes uns hier die biblische Erklärung gibt für diesen großen, verhängnisvollen Unglauben seitens des jüdischen Volkes. Ich lese das nochmal. Achtet mal drauf, worin jetzt die Erklärung besteht. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde. Dass er sprach, Herr, werde unserer Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Mit Arm des Herrn sind die göttlichen Worte, aber auch die mächtigen Werke gemeint, sein mächtiger Arm. Also die Erklärung besteht zum einen darin, dass dieser Unglaube in der Schrift vorausgesehen wurde und er jetzt erfüllt wird. Also nach der Einschätzung von Johannes war dieser Unglaube die Erfüllung einer Weissagung aus Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Was impliziert diese Frage? So gut wie niemand. Die Frage impliziert, dass trotz dieser und anderer Prophezeiung nur wenige den Messias anerkannten, als er auftrat. Diese Ankündigung wurde beim ersten Kommen des Messias buchstäblich erfüllt. Wir lesen das ja gerade. Israel hat ihn nicht aufgenommen. Obwohl er predigte, lehrte, Wunder tat. Paulus wendet dieselbe Prophezeiung von Jesaja auch in seinem Brief in Römer 10 an. Und er bezieht auf einmal die ganze Welt damit hinein. Er sagt, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wir können damit rechnen, dass die wenigsten glauben werden. Das ist das, was Paulus sagt dann auf einmal für alle weltweit. Das ist die hoffnungslose Lage. Jeder glaubt an irgendwas, aber an den Gott der Bibel glaubt niemand aufgrund von äußeren Überzeugungen. Schaut, das bloße Vorhandensein dieser Frage von Vers 38 zeigt, dass nicht alle geglaubt hatten und dass nicht alle die Werke von Jesus anerkannt haben. Kennt ihr Jesaja 53 aus dem Alten Testament? Hat schon mal jemand gelesen? Okay, das lohnt sich, aber nur in einer ruhigen Minute. Macht das nicht so nebenbei. Das geht tief. Jesaja 53 ist ein Kapitel, in dem der Jesaja den leidenden Messias beschreibt. Und wenn ihr dort weiterlest, also nach diesem Wort, das Johannes hier zitiert, dann erkennt ihr, dass dieser Gedanke des Unglaubens dort weiter beschrieben wird. In Johannes 53 lesen wir, dass die Herzen der Menschen überhaupt kein Verlangen nach der Herrlichkeit des Messias hatten. Sie wollten ihn nicht. Ich lese euch mal nur die ersten 6 Verse. Also das Erste, was Johannes hier zitiert, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Dann geht es weiter. Und er, und jetzt bezieht sich das auf den Messias, und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretung willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wer hat der Verkündigung von Jesus geglaubt, der wie kein anderer seine Worte auch durch Zeichen bestätigt hat? Wer? Die Massen nicht. Die waren euphorisiert, ja. Aber geglaubt, was ist Glaube? Johannes hat das Leben des Messias beschrieben und die Menschen sahen da bei diesem Christus keine Schönheit, keine Herrlichkeit. Jesaja hat das vorausgesehen. Das haben sie nicht gesehen. Gott ist also überhaupt nicht überrascht vom Herzen des Menschen. Wir lesen jetzt sogar einen unfassbaren Hintergrund für Unglaube. Achten wir jetzt gemeinsam, wohin Johannes uns gedanklich hinführt. Also Johannes holt uns spätestens in dem, was er jetzt sagt, raus aus unserem Supermarkt, unserer Möglichkeiten, Entscheidungen, unserer Wahlmöglichkeiten. Und er nimmt uns mit in eine höhere Perspektive und zeigt uns die Souveränität Gottes im Zusammenhang mit Thema Glaube. Vers 39 bis 40. Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Ich sage euch einen zweiten Gedanken zu dem Text. Niemand kann glauben, wann er will. Niemand kann glauben, wann er will. Ich entscheide. Seid ihr bei mir? Leute, was hier steht, bringt unser Denken völlig durcheinander. Was ist das für eine Begründung? Wie, Gott will, dass wir glauben, aber selbst verhindert glauben? Das ist eine ganz schwer zu verstehende Begründung für den Unglauben. Den müssen wir mal an uns ranlassen. Johannes macht es uns nicht leicht, seine Begründung hier zu akzeptieren. Er erklärt den Unglauben dadurch, dass die Schrift diesen Unglauben erforderlich machte, weil Gott es voraussah und weil Gott regiert. Er handelt. Versuchen wir das ein bisschen zu verstehen, dieses Darum. Ich kann euch ehrlich nur sagen, ich sitze bzw. stehe hier, muss diese Worte an euch weitergeben und merke, dass wir uns einen Gott so nie ausdenken würden. Sowas, das würde uns nicht einfallen. Das würden wir nicht. Unser Gott sieht anders aus, den wir aus dem Regal nehmen. Das ist wichtig, dass Gott sich uns vorstellt und er stellt sich uns vor als souveränen König. Er regiert. Und er entscheidet. Und bei ihm beginnt Glaube oder beginnt überhaupt nicht. Das heißt, die Schrift sagt uns, wir sind blind, wenn Gott uns die Augen nicht öffnet. Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja noch mehr prophezeit hat. Er sagt, er hat ihr Herz, er hat ihre Augen. Verblendet, blind gemacht, Herzen verhärtet. Darf ich an dieser Stelle erinnern, dass Johannes uns hier eine Erklärung gibt und nicht ich das bin. Er war näher dran. Ich gebe euch nur die Worte weiter, die hier im Text stehen. Mir geht das auch nicht runter wie Öl. Aber wenn wir den Text mal ohne Vorverständnis lesen, dann ist klar, was Johannes hier sagt. Gott hat die Augen verblendet. Die Folge ist, sie sehen nicht von sich selbst her, sie sind blind. Sie sehen die Schönheit des Messias nicht, sie sehen die Herrlichkeit nicht, sie sind blind. Und er hat ihr Herz verhärtet. Die Folge ist, ihr Verstand bleibt im Dunkeln. Sie verstehen das alles nicht, deswegen kehren sie nicht um, erfahren keine Heilung. Sie bleiben im Gericht. Und hier zitiert jetzt Johannes wieder Jesaja an dieser Stelle. Und zwar diesmal aus Kapitel 6. Also beide Stellen, Jesaja 53 und Jesaja 6, betonen den souveränen Plan Gottes, auch bei der Verhärtung Israels. Und dieses Zitat ist noch deutlicher und irritierender. Ich lese euch Jesaja 6 mal vor, die Verse 9 bis 10. Da steht: Hörend hört und versteht nicht. Sehend seht und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe und es nicht umkehre und geheilt werde. Das ist das ganze Zitat. Was musste Jesaja damals predigen? Ich vermute mal, er hat nicht mehr Freunde dadurch gewonnen. Fans mehr hat er auch nicht bekommen. Mehrheiten hat er auch nicht bekommen. Johannes gibt uns damit eine ganz erschütternde Begründung der Situation damals, dieser Verstocktheit. Ihr Herz war hart, die Ohren waren zu. Warum? Weil der souveräne Gott Nein gesagt hat. Das hat eine Geschichte, können wir jetzt nicht alles verfolgen. Aber nochmal, das ist der Punkt hier. Nichts in einem Menschen führt ihn zum Glauben. Das Herz ist hart, die Ohren sind zu für Gott. Und genau das ist der Zustand unserer Herzen von Natur aus. Du wirst geboren und das ist der Zustand deines Herzens. Das wollen wir alle nicht wahrhaben. Ne? Wir nehmen lieber einen Gott aus dem Regal, der uns hilft, hier in unserem Update des Lebens ein bisschen zu gestalten. Das will doch keiner hören. Das ist erschütternd. Das ist erstmal sehr erschreckend, finde ich. Johannes sah eine bleibende Barriere bei solchen, bei denen Gott sich nicht souverän in ihr Leben einmischt. Ich hätte nicht nach Gott gefragt und ich sagte was, du auch nicht, selbst wenn du es so empfindest. Gott hat sich ungefragt in mein Leben eingemischt. Da beginnt Glaube. Ich weiß, das ist eine harte Erklärung, wieder mal. Aber kann ich dir eine Frage stellen, was könnte denn eine Reaktion bei dir sein oder bei Menschen, die das vielleicht zum ersten Mal so hören? Welche Frage könnte in dir aufkommen oder bei Menschen, die das zum ersten Mal hören? Wohin könnte so eine Predigt führen, wenn du oder die das erste Mal hören? Sie soll die Menschen zu einer Frage führen. Zu welcher? Könnte ich irgendwie gerettet werden? Könnte ich irgendwie zum Glauben kommen? Wir führen Menschen nicht mehr an den Punkt. Wir verballern ein billiges Evangelium. Kein Mensch wird wirklich glauben, wenn Gott ihm nicht das durch sein übernatürliches Werk in ihm tut und die Augen öffnet. Das hat Jesus dem Nikodemus gesagt in Johannes 3. Es sei denn, dass jemand von oben neu geboren wird. Vorher sieht er das Reich Gottes nicht. Wo fängt Glaube an? Bei Gott. Schaut, immer mehr gewinne ich den Eindruck, dass in diesen Beschreibungen deutlich wird, dass Gott den Menschen das tun lässt, was er sowieso tun würde. Er glaubt halt, was er will. Er lässt uns einfach machen. Römer 1 beschreibt das sehr deutlich. Er hat sie dahingegeben. Mit anderen Worten, er hat sie machen lassen, was sie wollen. Er mischt sich in viele Leben überhaupt nicht ein. Sie glauben lassen, was sie glauben wollen. Das ist Verlorenheit. Leute, wenn Gott diesen Satz sagen würde, der heute unser Thema ist, soll doch jeder glauben, was er will, dann sind wir verloren. Dann wären wir Gott egal. Aber was steht hier? Gott will eigentlich heilen. Das ist sein Charakter. Das ist das, was er will. Und das tut er bei denen, die glauben. Und Glaube kommt aus der Predigt. Du hörst heute wieder eine Predigt. Die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Nehmen wir Gott beim Wort. Deine Rettung hängt einzig und allein an Gott. Und nicht an deinem Gang durch den Supermarkt. Für was entscheide ich mich denn? Welche Karte unterschreibe ich? Welchen Taufschein habe ich? Wie glaubte Jesaja, von dem Johannes ja hier zitiert, wie kommt Jesaja dazu, so zu reden? Schau mal, was Johannes weiter beschreibt in Vers 41. Johannes gibt uns da die Erklärung. Ich hätte es ja auch nicht gewusst, aber Johannes sagt, dies sprach Jesaja. Warum? Weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Was meint er damit? Jesaja hat geglaubt, weil er Herrlichkeit sah. Weil er Herrlichkeit sah. Wir haben gerade das von Johannes erfahren. Der Evangelist beklagt sich darüber, dass die Juden trotz der vielen Zeichen, die Jesus getan hat, nicht glaubten. Eine Erklärung dafür findet Johannes in Jesaja 6. Er zitiert daraus, er hat ihre Augen verblendet, ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen und verstehen mit dem Herzen. Und dann fügt er diese beachtenswerten Worte hinzu. Dies sagte Jesaja, weil... Wen meint er jetzt, wenn er sagt, seine Herrlichkeit? Er spricht von Christus. Wen hat Jesaja im Alten Testament gesehen an dieser Stelle? Christus. Wann immer ihr im Alten Testament Begegnung mit Gott seht, ist es der Messias, Jahwe. Von wem hat Jesaja geredet? Er hat den Christus, er hat Jesus gesehen, an den die Juden nicht glaubten, Jahrhunderte später. Wann immer Gott im Alten Testament erscheint, ist es Christus. Und Jesaja hat diesen Christus gesehen und es war für ihn Herrlichkeit. Und ein paar Verse vor den hier zitierten aus Jesaja beschreibt Jesaja diese persönliche Glaubenserfahrung. Wollt ihr da reinhören? Müsst ihr ja, ich lese euch jetzt vor. Jesaja 5, 6 Vers 5. Er sieht das also und dann kommt Folgendes. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher, gesehen. Der dort in Jesaja 6 auf dem Thron sitzt, dem die Seraphim zurufen, heilig, heilig, ist der Herrscher der ganzen Erde und er ist der Herr der Herrlichkeit. Und das ist der Messias. Und in dieser Gegenwart sieht sich Jesaja seiner Unwürdigkeit, seiner Verlorenheit gegenüber. Dem wird er sich bewusst, wehe mir, ich bin verloren. Das heißt, Jesaja ist jemand, der den Christus sah, dem sich Christus zeigte und Jesaja glaubte, weil er sah. Ein Ausleger hat dazu geschrieben, ich zitiere, hätte das erleuchtete Auge des Propheten Jesaja Jesus verfolgen können, wie er durch die Städte und Dörfer des jüdischen Landes wanderte, wahrlich, er wäre zu ununterbrochener Anbetung hingerissen worden. Aber die Juden nicht, als Kollektiv. Jesaja sah bei ihm Herrlichkeit. Können wir kurz über diese Frage nachdenken an uns? Was siehst du bei Christus? Wir waren vor ein oder zwei Jahren auf einer E21-Konferenz, da war John Piper. Und John Piper hat, nicht da, aber hat dieses Zitat oder hat diesen Satz gesagt, das ich euch gerne zitieren würde. Er hat gesagt: Satan hasst es, wenn er sieht, dass wir Herrlichkeit in der Bibel entdecken. Ihm macht es nichts aus, wenn du die Bibel liest. Er will nicht, dass wir in der Bibel Herrlichkeit erkennen. Satan hat keine Probleme, wenn du Bibel liest. Du kannst ja alle Übersetzungen kaufen, du kannst alle Übersetzungen lesen, alles okay. Du kannst am TSR studieren, Theologie, alles okay. Du kannst tolle Ausarbeitungen machen, toll. Für christliche Debatten, kein Problem, alles okay. Aber wenn du die Herrlichkeit des Christus siehst, wie ein Jesaja, dann hat er Probleme. Denn nur das wird dich wirklich verändern. Wir müssen bei dem Gedanken noch ein bisschen bleiben. Schaut, das Evangelium offenbart eigentlich die Herrlichkeit Gottes, die wir nicht sehen mit unseren natürlichen Augen. Nach Gottes Wort ist Gott der souveräne Schöpfer aller Dinge. Er weiß alles, er hält alles am Laufen, ihm gehört alles, er ist unübertroffen heilig, er ist aufrichtig in allem, was er tut, er ist gerecht in seinem Zorn, er liebt seine Geschöpfe. Und ich frage mich manchmal, ob wir bewusst oder einfach aus Unwissenheit die Schönheit Gottes verhüllen, indem wir seine verschiedenen Eigenschaften herunterspielen, beziehungsweise nur das aus dem Regal nehmen, was uns in den Kram passt. Also wenn man sich so die christliche Szene anschaut, dann findet man eine Unmenge an Büchern, an Liedern, an Bildern, die Gott als, wir haben es vorhin so auch gesungen, als liebenden Vater zeigen. Und ganz ehrlich, das ist er. Das ist er wirklich. Aber er ist eben nicht nur das. Und wenn wir das Verständnis von Gott auf dieses eine Bild beschränken, verzerren wir das Bild von Gott. Das ist nicht alles, was die Schrift über Gott zu sagen hat. Gott ist ein liebender Vater, aber er ist auch ein zorniger Richter. In seinem Zorn hasst er die Sünde. Wisst ihr, wie Habakuk zu Gott betete? Habakuk 1, Vers 13. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben magst du nicht anschauen. Und jetzt passt auf. Die Bibel mutet uns westlichen, sensiblen Ohren etwas ganz Unerhörtes zu. In gewissem Sinn hasst Gott auch Sünder. Was? Good, good Father. Er hasst Sünder? Und jetzt schießt in manchen Köpfen ein bekannter Satz in den Sinn. Moment, woher kommt denn dann dieser Satz? Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Wer hatte den im Kopf? Aha, Theologiestudenten. Ich hatte ihn auch im Kopf. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Satz kommt. Er kommt aber nicht aus der Bibel. Jetzt halte das bitte mal aus. Ein Psalmist sagte zu Gott, Psalm 5, Vers 6, Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hassest alle, die Götzendienst üben. Mal in den ersten 50 Psalmen sehen wir ähnliche Beschreibungen von Gottes Hass auf Sünder, von seinem Zorn gegenüber Lügnern und all das. Wir hören da schon gar nicht mehr hin. Wir fragen Gott gar nicht, Gott, was meinst du damit? In dem Kapitel des Johannesevangeliums, in dem einer der bekanntesten Verse über Gottes Liebe steht, ist welches Kapitel? Johannes 3, Vers 16. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist wahr. Aber in diesem Kapitel finden wir auch den am meisten ignorierten Verse über den Zorn Gottes. Johannes 3, Vers 36. Ich muss ein bisschen weiterlesen, um das Gesamte zu sehen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, weil Gott Sünder hasst. Also das sollte uns zumindest zum Nachdenken bringen. Lass uns vorsichtig, unser Gott ist nicht aus dem Regal zu holen. Meine Aufgabe ist es, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu sagen, auch alles, was er über sich sagt. Ich kann euch nicht nur teilweise hier mit reinnehmen, das darf ich nicht. Gott verherrlicht sich in Rettung und er verherrlicht sich im Gericht. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Für die Jünger war das Herrlichkeit. Und er ist nicht 50% Gnade, 50% Wahrheit, sondern er ist 100% Gnade und 100% Wahrheit. Das Evangelium offenbart ewige Wahrheiten über Gott, mit denen wir uns manchmal lieber nicht auseinandersetzen würden. Und wir tun das oft auch gar nicht. Unsere Lieder sind so lieblich geworden. Die alten Lieder, die hatten noch ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Wir ziehen uns es vor, uns zurückzulehnen, uns an den Klischees zu erfreuen und uns Gott als jemanden vorzustellen, der uns helfen möchte, während wir Gott als den Richter, der uns verdammen könnte, völlig ignorieren. Jesaja ist erschrocken, als er die Herrlichkeit Gottes sah. Das passiert, wenn wir Herrlichkeit Gottes sehen. Und wer die erlebt und erkennt, merkt, dass wir uns eher verstecken sollten, als große Worte machen. Und ich sprach, wehe mir, Jesaja 6, Vers 5, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Gott, ich weiß, ich bin Sünder. Wir passen nicht zusammen. Ich erkenne das. Meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher angesehen. Ich weiß nicht, vielleicht lenken wir deshalb auch unseren Blick, auch in unseren Gemeinden, durch ständige, unterhaltsame Berieselung davon ab. Wir haben Angst davor, mal anzuhalten und uns mit Gott tatsächlich auseinanderzusetzen, wie er in seinem ganzen Charakter ist. Dass wir uns in seinem Wort anschauen, dass er größere Ehrfurcht beansprucht und tiefere Anbetung verdient, als wir ihm bereit sind zu geben. Ganz ehrlich, manchmal möchte ich nur noch schweigen, nicht mehr hier stehen. Einfach nur schweigen. Wer bin ich, dass ich euch das hier sage? Aber es geht darum, wir sind oft nicht bereit, ihm das zu geben, was sein Charakter verdient, weil unsere Herzen sich ihm widersetzen. Gottes Offenbarung, Evangelium zeigt nicht nur, wer er ist, sondern auch, wer wir sind. Wir sind Rebellen. Es braucht ein Wunder, wenn wir zum Glauben kommen. Nein, nochmal. Mein Bild hat sich von Gott da an dieser Stelle radikal geändert. Ich gebe es zu. Gott wartet nicht weinerlich und flehentlich, dass wir uns entscheiden, den christlichen Glauben aus dem Regal zu holen und zu glauben. Das ist nicht der Gott der Bibel. Gott handelt und verherrlicht seinen Namen in dem, was er tut. In Rettung und Gericht. Das müssen wir verstehen. Gott verherrlicht sich durch Rettung und Gericht, in Gnade und in Wahrheit. Er ist kein Westentaschengott aus dem Regal meiner Vorstellung. Das könnt ihr knicken. Also wenn wir über den Glauben reden, dann sollten wir von der Schrift her zuerst verstehen, wer Gott ist, dann verstehen, wer wir sind und nur dann wird klarer, was Glaube ist und wie wir zum Glauben kommen. Und das ist ein Prozess. Das hast du nicht in einer Veranstaltung, komm nach vorne und sprich ein Gebet nach. Ansonsten glaubt jeder, was er will. Und zwar das, was er mag, was er sich vorstellen kann, was in seinen Denkrahmen passt. Das ist oft meilenweit weg von dem Gott der Bibel. Johannes zeigt uns jetzt noch eine Variante des Glaubens am Ende, bei der wir fragen müssen, was ist denn das für eine Variante vom Glauben? Vers 37, da war es ja eindeutig, sie glaubten nicht. Jetzt redet er von Glaubenden. Ich lese euch die zwei Stellen vor, 42 bis 43, Verse 42 bis 43. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, um nicht aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Was ist das für ein Glaube? Schon mal Gedanken drüber gemacht? Ist das ein Glaube? Und ich bitte euch, das jetzt zu prüfen, weil da an der Stelle kämpfe ich auch noch. Ist das ein Glaube, der wirklich rettet? Ich kann mich nicht zurückversetzen in die Menschen, ich war nicht da. Aber ich frage anhand der Schrift, ist das ein Glaube, der wirklich auch rettet? Oder ein Glaube, wie man ihn halt so im Supermarkt bekommt? Was ich andeuten will, ist, nicht jeder Glaube ist rettender Glaube. Und Gott geht es eigentlich um Rettung. Viele heute in Gemeinden wissen, dass Christus nicht nur der einzige Weg zum Vater ist, sondern nur dann zum Vater führt, wenn man persönlich an ihn glaubt. Das haben wir so formuliert bekommen. Nur durch persönlichen Glauben kann man ihn als Retter annehmen. Das haben wir auch so gepredigt und gehört in Evangelisation. Und von daher lag der ganze Nachdruck auch in Evangelisation auf den Glauben an Christus. Man hat sich ganz darauf konzentriert, Leute zum Glauben an Christus zu bewegen. Und der Weg ist wie, komm nach vorne, sprich ein Gebet, unterschreib eine Karte, gläubig. Und wie viele meinen dann, dass sie jetzt Jesus als Retter angenommen haben und gerettet sind? Alles ist sicher. Gelaufen. Das sehe ich nicht in der Schrift. Ich glaube, dass unsere Rettung sicher ist. Aber es gibt Bestätigungen und Belege in der Schrift, woran du wirklich sicher sein kannst. Der ganze erste Johannesbrief redet über diese Frage. Johannes will, dass wir sicher wissen, dass wir ewiges Leben haben. Aber dann sagt er auch, wie dann unser Leben aussieht als Bestätigung. Wenn wir in 3 Jahren im Johannes-Evangelium durch sind, machen wir erst Johannesbrief. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das unterscheiden. Wir sind hier an einer Stelle, und wir hatten das im Evangelium schon öfter, wo deutlich wird, dass nicht alle die an Jesus glauben, errettet sind. Es gibt einen Glauben, meine ich auch in der Schrift, der nicht rettet. Heute glauben hier auch viele, oh, ich glaube auch an Gott. Ist auch ein Glaube. Hat mich begeistert, die Veranstaltung. Ja, ist auch ein Glaube. Toll. Wenn du das Neue Testament aufmerksam liest, wirst du entdecken, dass es einen Glauben an Jesus gibt, der nicht rettet. Johannes 8, da hatten wir zum Beispiel so eine Stelle. Da heißt es in Vers 30 in Johannes 8, als er dies redete, glaubten viele an ihn. Sind die gerettet? Das müssen wir weiterlesen. Hier wurde nicht nur gesagt in Johannes 8, Vers 30, dass sie ihm glaubten, sondern sie glaubten sogar an ihn. Aber was haben wir dann in Kapitel 8 weitergelesen? Vers 44 sagt Jesus zu diesen vermeintlichen Gläubigen was? Ihr habt den Teufel zum Vater. Was ist da los? Ich will euch nur zumindest sensibilisieren. Ach, was heißt rettender Glaube? Sie glaubten an ihn. Und Jesus sagt, ihr habt den Vater zum Teufel. Den Teufel zum Vater. Und was machen sie dann später noch? Sie heben Steine auf und werfen auf ihn. Steine werfende Gläubige, wir haben darüber gesprochen hier. Schaut, das macht viel Not, dass Glaube nicht immer sofort auch Rettung bedeutet, auch in der Schrift nicht. Ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Die einzigen Schwierigkeiten mit diesem Text stellen sich, wenn man davon ausgeht, dass jeder Glaube gleich rettender Glaube ist. Aber das ist nicht wahr. Paulus sagt mal, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Also kümmert euch drum. Das ist nicht eine One-Man-Sache hier, die einmal läuft, sondern die sich Tag für Tag bestätigt, indem du ein Kreuz auf dich nimmst. So hat Jesus geredet. Es gibt einen Glauben an Christus, der rettet, aber es gibt auch einen Glauben an Christus, der nicht rettet. In Johannes 2, 23 bis 25 lesen wir Folgendes. Als er aber in Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und dann steht dieser Satz. Ja, mich irritiert. Ach, wir haben ja drüber nachgedacht in Johannes 2. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Leute, die glauben, Jesus vertraut sich ihnen nicht an. Was ist das für ein Glaube? Ihr merkt, also auch in der Schrift ist Glaube nicht immer gleich Rettung. Und wie viele leben hier in einer falschen Sicherheit, nur weil sie einen Taufschein haben? Das ist dramatisch. Das heißt, wir müssen mit Menschen, gerade in unserer Region, erstmal einen langen, langen Weg gehen und sagen, hey, guck mal, das ist Gott, das bist du. Wir fühlen uns alle so toll. Ja, miteinander können wir konkurrieren. Es gibt viele, die sind viel netter als ich. Frag mal Micha, wir hatten vorhin einen Clinch schon wieder hier vom Gottesdienst. Puh, da sag ich, Gott, wer bin ich eigentlich? Ich könnte manchmal, ha? Aber im Blick auf Gott sieht unsere Situation ganz anders aus. Johannes verwendet manchmal den Begriff Glauben, wo es darum geht, dass der Verstand die Tatsachen anerkennt, aber das Herz von der Person Christi weit weg ist, sieht keine Herrlichkeit. Was ist das hier für ein Glaube? Es ist ein Glaube mit Einschränkung. Dennoch glaubten von den Obersten viele an ihn. Waren diese Männer deshalb gerettet? Viele würden dann sagen, ja selbstverständlich, wer glaubt, der hat. Aber beachten wir jetzt, was direkt auf diesen Vers folgt. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht. Warum? Damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Würde nach dieser Diagnose von Johannes, ist ja Johannes, der das so diagnostiziert, würde nach dieser Diagnose jemand sagen, dass diese Leute gerettet waren? Ihr prüft das. Wer sich wie diese Juden aus Johannes 12 fürchtet, um Christi willen Verlust zu leiden, weil man aus der Synagoge ausgeschlossen werden könnte, weil man weltlichen Besitz verlieren könnte, zeitliche Vorteile verlieren könnte, persönliches Ansehen verlieren könnte oder irgendeine andere Sache, an der das Herz hängt, der hat die Herrlichkeit des Messias nicht erkannt. In Johannes 12, Vers 25 sagt Jesus, wer sein Leben hier festhalten will, der wird es verlieren. Hier sind Menschen, die wollen festhalten. Leute, predigen wir doch keine falsche Sicherheit. Das Leben bestätigt wahren Glauben. Und wie viele leben in einer falschen Sicherheit, weil sie irgendwann mit Christen in Kontakt sind oder mal in eine Gemeinde gehen oder Gottesdienste besuchen. Weil sie von irgendwo mal was gehört haben, von einer einmaligen Entscheidung. Ja, einmalig, das ist wahr. Ich muss mich nicht jeden Tag für Jesus entscheiden, aber mein Leben muss ich jeden Tag bestätigen. Ein Kreuz auf mich nehmen. Zum Glück nur meins, nicht das von Jesus, aber meins. Rettender Glaube äußert sich, bekennt, zeigt sich. Und das bestätigt Unechten von rettendem Glauben. Ich glaube, so kommen wir mit den Aussagen der Schrift eher klar. Und so endet der öffentliche Dienst von Jesus hier wieder mit einer zentralen Aussage nach der Herrlichkeit Gottes. Glaube sucht immer die Herrlichkeit Gottes. Weil wir leben davon, diesen Christus zu sehen. Schau, und das hier ist jetzt sehr interessant. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das griechische Wort für Ehre ist das gleiche Wort für Herrlichkeit, Doxa. Für Ehre steht beide Male Doxa, Herrlichkeit oder Ehre. Auch in Vers 41, by the way, als Jesaja seine Herrlichkeit Doxa sah. Und Johannes beschreibt diese Obersten so, dass ihnen mehr an ihrer eigenen Herrlichkeit, an ihrer eigenen Ehre gelegen war, als an der Herrlichkeit Christi. Und ganz ehrlich, das hier ist für mich einer der traurigsten Darstellungen von geistlichen Leitern. Sie schätzen die Ehre der Menschen höher als die Ehre Gottes. In doppelter Weise. Ihnen war egal, ob Gott sie ehrte, und sie sahen die Herrlichkeit Gottes nicht. Und deshalb lehnten sie es ab, Jesus öffentlich als den Messias zu bekennen. Sind das Gläubige? Ich habe keine Ahnung. Wir können nur Fragezeichen nehmen, wir können es nicht bestätigen. Sind das Christen, sind das Nachfolger? Ich habe keine Ahnung. Wir sollten nur nicht so schnell Ja sagen. Erinnern wir uns da nochmal an die Aussage von Jesus, in der er Menschen beschreibt, die zu ihm gehören. Was werden die tun? Wir hatten das in Johannes 12 gelesen. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, was wird dann passieren? So wird ihn der Vater ehren. Da haben wir wieder das Thema Ehre. Diese Ehre des Vaters haben sie nicht gesucht. Sie haben die Ehre von Menschen gesucht. Er wollte ein Good Guy sein. Wenn du der Nice Guy sein willst, werd nicht Leiter in der Kirche. Werd kein Teamleiter. Versuch nicht zu lehren. Erinnern wir uns nochmal an diese Aussage, was Jesus gesagt hat. Viele glaubten, aber gleich wird dieser Glaube wieder eingeschränkt. Sie liebten die Ehre der Menschen mehr als die Ehre Gottes. Hier wird von Gläubigen gesprochen, die nicht bekennen. Das ist ein Widerspruch in sich. Ein Paradox eigentlich. Verrückt, da sind Menschen, die Jesus kennen, die seine Ziele kennen, aber ihr Glaube bleibt auswirkungslos. Wirkungsloser Glaube, weil man ihn nicht öffentlich bekennt. Die eine Seite des Glaubens ist die intime, persönliche, die Entscheidung, die kann keiner sehen. Das, was Gott in uns tut, die andere ist das Bekennen. Und die gehört dazu. Paulus sagt, wer da glaubt und mit dem Munde bekennt. Bekennen ist wichtig. Warum? Weil Jesus dadurch proklamiert wird. Weil es für uns wichtig ist, dass wir nicht abtauchen in die Anonymität. Und weil es rettenden Glauben bestätigt. Ehre von Gott oder von Menschen ist eine Frage an uns. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Welche Ehre suchen wir? Wohin geht unser Fokus? Die Ehre, die von Gott kommt, oder die Ehre von Menschen? Paulus sagt in Galater 1, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Warum? Weil wir reden über Dinge aus dem Reich Gottes, die passen nicht in diese Zeit, in die Ohren und Herzen von Menschen. Die Pharisäer liebten die ersten Sitze, die Ehrenplätze in den Synagogen, Ehre von Menschen. Bleibt eine Frage offen, und ohne die Antwort will ich euch nicht entlassen. Wir müssen darüber sprechen, was sagt denn die Schrift? Wo beginnt denn jetzt der Glaube? Ich nehme das ein bisschen aus dem Gesamtkontext der Schrift jetzt. Ich sehe es hier nur angedeutet. Glaube ist ein Geschenk der Gnade Gottes und sonst nichts. Sonst nichts. Epheser 2, 8 bis 9. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Und das, was er jetzt sagt, bezieht sich auch auf das Wort Glauben im Griechischen. Und das nicht aus euch. Auch der Glaube nicht aus euch. Ihr habt nicht ins Regal gegriffen, euch entschieden. Und Gott hat entschieden. Nach seinem Willen. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, dass niemand sich rühme. Dass niemand sich rühme. Was mich seit einigen Jahren fasziniert und ganz ehrlich, was ich erst in den letzten 4, 5 Jahren ganz neu begriffen habe und ich aus meinem Leben bestätigen kann, nachdem ich mal ehrlich drauf geguckt habe, in mir war kein natürliches Verlangen nach Gott. Und an vielen Stellen in meinem Leben merke ich hier, Gott, ich hätte dich nie gefunden, wie ich mich verhalte. Ihr seht mich ja nur hier vorne auf der Bühne, ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich kann ein richtiger Sausack sein bei der Arbeit, kriege nur meine Pakete ab, aber ich merke da, was in mir ist. Machen wir uns doch nichts vor. Man will etwas von Gott haben, aber man will nicht Gott selbst. Ich hätte weiter geglaubt, was ich will, wenn Gott nicht eingegriffen hätte in meine Lebensgeschichte. Ohne mich zu fragen, hat er das getan. Das habe ich viele Jahre in meinem Christsein nicht erkannt, obwohl ich Christ war. Zum Glück rettet mich nicht eine richtige Theologie. Sondern einfach die Gnade Gottes, die mich jetzt 58 Jahre durchträgt. Was ich jetzt immer mehr in der Schrift entdecke, ist dies: Bevor Menschen zum rettenden Glauben kommen, führt Jesus sie oft in die Verzweiflung. Das, was Jesus hier in Kapitel 12 gesagt hat, vom Leben hassen, vom Leben gewinnen und bewahren, das führt zunächst in Verzweiflung, aber es soll zum Leben führen. Und zwar zu einem Leben, das aus Gott kommt und nichts menschengemachtes ist. Und wir stehen heute in der Gemeinde in der Gefahr, etwas produzieren zu wollen, was wir nicht können. Ich sage mal eine Geschichte, so ein älterer Prediger sagte einmal, das, was man heute unter Evangelisation versteht, kannte man damals nicht. Wir predigten 2, 3 Wochen, ohne irgendeinen Sünder aufzurufen, nach vorne zu kommen. Wir pflügen und pflügten die Herzen der Menschen, bis der Geist Gottes seine Arbeit aufnahm und ihre Herzen aufbrach. Und dann hat jemand nachgefragt und hat gesagt, woran erkennt er denn das, dass Gott Herzen aufbricht? Wisst ihr, wie er geantwortet hat? Er hat gesagt, es kamen Menschen in die Verzweiflung und fragten, wer kann einen gottlosen Menschen wie mich retten? Daran erkannte man, dass der Geist Gottes an diesem Ort gewirkt hat. Heute wollen wir genau das verhindern. Wir meinen mit unseren Worten, die schmeicheln, den Leuten immer sagen, komm zu Jesus und da, wird alles gut, das ist nicht wahr. Verzweiflung. Ich schließe mit einer Geschichte, die ihr alle kennt, weil sie damals stattgefunden hat, weil es nochmal gut illustriert. Eines Tages kam ein reicher Businessmann zu Jesus und er wollte so einen extra Bonus. Jesus, ewiges Leben, on top meines sowieso erfolgreichen Lebens, das hätte ich gern. Könnt ihr es nachlesen, Markus 10. Und was macht dann Jesus? Jesus führt ihn in die Verzweiflung. Er sagt, lass dein altes Leben los. Der war charakterlich top, der hat gesagt, ich habe alles gehalten. Bin ein super Typ. Und ich sage, pass auf, lass alles los, dann werden wir sehen, wie weit dir die Herrlichkeit Gottes wichtig ist. Und dann hat er abgelehnt. Dann ist er weggegangen, enttäuscht ist er weggegangen, berichtet uns Markus. Und dann wendet sich Jesus seinen Jüngern zu und erklärt seinen Jüngern, dass zum Glauben kommen. Wisst ihr, wie er ihnen das erklärt? Er fängt an und sagt, wie schwer kommt der zum Glauben? Der meint, er ist korrekt, er hat alles im Griff. Okay, ein wenig Religion ist nicht schlecht. Nehme ich mir aus dem Regal. Das entscheide ich. Wie schwer kommen die zum Glauben? Und wisst ihr, wie er das dann seinen Jüngern sagt? Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr und er meinte Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Frage an euch, wollte Jesus sagen, es ist ziemlich schwer, in das Reich Gottes zu kommen? Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Ein Kamel kriegst du nicht durch Nadelöhr. Kannst du versuchen, wie du willst. Es passt nicht. Und die Jünger haben das genauso verstanden. Und wisst ihr, was sie ihn fragen? Jesus, wer kann denn dann gerettet werden? Das ist Verzweiflung. Wer kann dann gerettet werden? Und dann kommt Jesus mit einer Antwort, die erweitert nicht mein Leben, oh, alles wird mir möglich, sondern er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Was ist bei Gott möglich? Dass Menschen zum Glauben kommen. Wieso erscheint das so unmöglich? Warum ist Glauben zum Glauben kommen in der Schrift als unmöglich dargestellt? Johannes mutet uns hier zu, das zu erkennen, wie unmöglich es ist, auf eigenem Weg zum Glauben zu kommen. Ich will euch sagen, was ich auf mein Leben heute glaube. Sola gratia. Allein die Gnade rettet mich. Da war nichts in mir, was Gott veranlasst hätte zu sagen, den nehme ich. Nichts. Seine souveräne Entscheidung. Nichts anderes. Deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 10, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich weiß nicht, warum ich. Ich habe keine Ahnung. Ist mir selber peinlich. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Aber ich verstehe Paulus besser, wenn er sagt, ich halte alles andere jetzt für Dreck, wenn ich nur Christus habe. Jesaja 9. Ihr könnt schon nach vorne kommen. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu kennen, dass ich der Herr bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Amen.